ARD Sounds.
Das ist eine Frage, die ich mir natürlich ganz viel gestellt habe. Was würde man tun, wenn es wirklich ums Überleben eigentlich geht? Und wie kann man sich entscheiden, wenn man eigentlich ja gar keine Wahl hat? Ich will es nicht beantworten und ich kann es auch vor allem nicht beantworten. Weder kann ich mir anmaßen, in so eine Opferposition mich wirklich endgültig hineinzuversetzen, aber auch die Täterposition versuche ich zwar anzudenken, aber weder bin ich ein Mann, noch habe ich je irgendwie in so einem Machtverhältnis existiert. Aber trotzdem sehe ich mich natürlich klar als Schreibende aus der Täterperspektive, aus dem Tätervolk. Mein Blick auf die Geschichte ist der aus der TäterInnen-Nachfahren-Perspektive.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte taucht diesmal mit Svenja Leiber und ihrem Roman Nelke in eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ein, das der NS-Zwangsarbeit. Nadine hat sich damit beschäftigt. Hallo erstmal.
Hallo, ja genau, ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe ihren Roman gelesen, Nelke, und darin beschäftigt sich Svenja Leiber mit NS-Zwangsarbeit. Sie erzählt nämlich die Geschichte einer jungen Polin. Nelke heißt sie, die während des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen verschleppt und zur Arbeit auf einem norddeutschen Gutshof gezwungen wird. Und Jahrzehnte später kehrt diese Nelke als ältere Frau dann zum Ort ihres Leidens zurück und konfrontiert den ehemaligen Verwalter mit der Vergangenheit. Svenja Leiber ist eine Autorin, die in Berlin lebt. 1975 wurde sie in Hamburg geboren, hat schon mehrere Romane veröffentlicht, zuletzt Casimira 2021 und jetzt eben ihr neuer Roman Nelke. Ja, und die Geschichte wird abwechselnd erzählt aus ihrer und seiner Perspektive, also aus Opfer- und Tätersicht. Sie springt zwischen heute und gestern hin und her. Es ist eine fiktive Geschichte, die Figuren sind erfunden, aber ähnliche Schicksale haben sich ja millionenfach abgespielt. Und tatsächlich hat der Roman auch einen Anker im echten Leben. Dabei spielt ein Apfelbaum im Garten von Svenjas Elternhaus eine Rolle. Welche und wie denn daraus ein Roman wurde, das erfahrt ihr dann gleich genauer im Gespräch mit Svenja. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Nur dazu noch, Äpfel spielen auch im Buch eine große Rolle. Die Handlung springt nicht nur zurück in die NS-Zeit, sondern auch weit davor in Nelkas Kindheit. Und da bekommt sie von ihrem Vater alles über Apfelanbau beigebracht. Etwas, das ihr dann später in ihrer Zwangslage auf dem Gutshof noch helfen wird.
Okay, Äpfel sind also manchmal nicht nur Äpfel. Wir denken an genau. Adam und Eva, nehme ich schon mal mit. Getroffen habt ihr euch aber nicht unter Apfelbäumen, sondern in der NS-Gedenkstätte Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Was ist das für ein Ort?
Das ist ein Dokumentationszentrum und zwar am historischen Ort eines früheren Zwangsarbeiterlagers. Und da sind fast alle Baracken vollständig erhalten von damals. Hier waren früher Zwangsarbeiter untergebracht und was sofort ins Auge steht, dieses Lager, ja, das liegt mitten in einem Wohngebiet, also mitten in einer Straße mit Mietshäusern, die auch damals da schon standen. Also Zwangsarbeit war für alle sichtbar, mitten in der Stadt. Und es gibt jetzt an diesem Ort Ausstellungen und Führungen. Ja, und Svenja und ich haben eine private Führung bekommen. Und zwar von Roland Borchers. Er ist Mitarbeiter im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Und ihn hören wir auch gleich.
Und genau dahin geht's jetzt mit Nadine und Svenja Leiber.
Also wir stehen jetzt hier zwischen Baracken, unter Kiefern, sehr hochgewachsenen Kiefern in einer Einfahrt. Was genau sehen wir denn hier?
Das ist ein Unterkunftslager für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gewesen. Eigentlich erst sehr spät im Krieg gebaut, deswegen ist es aus Stein. Also die Bilder, die man im Kopf hat, wenn man in die Zeit denkt, sind immer so Holzbaracken. Fast alle Barackenlager waren noch aus Holz, aber die stehen heute nur noch ganz, ganz selten. Das ist also Holzbaracken, aus der Kriegszeit gibt es nur noch ganz wenig. Und diese Steinbaracken, die stehen eben noch, weil sie, das ist die ehemalige DDR, in der DDR nachgenutzt wurden.
Und wer war denn hier untergebracht und wann?
Also Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die in der umliegenden Industrie arbeiten mussten. Also die Arbeit hat nicht hier stattgefunden. Und hier waren Menschen aus allen Nationalitäten aus dem ganzen besetzten Europa untergebracht. Also nicht Deutsche waren nicht hier zur Zwangsarbeit, sondern vor allem aus Osteuropa, aus den Niederlanden, aus Italien waren sehr viele hier. Die waren hier untergebracht.
Svenja, warst du schon mal hier?
Ja, genau. Ich war schon zweimal hier. Einmal vor längerer Zeit und dann jetzt nochmal vor einer Woche erst, weil ich mir die jüngste Ausstellung angucken wollte, in der es um die Kinder aus Beziehungen aus diesem Kontext ging, die zum Teil gar nicht wussten, lange gar nicht wussten, wer ihre Eltern waren, unter welchen Umständen sie geboren oder entstanden waren. Das hat mich sehr, sehr berührt, weil ich mich in dem Buch auch, da kommt dieses Thema kurz vor, hat nicht so viel Raum, weil es nicht das Hauptthema war, aber es hat mich gleichwohl unheimlich berührt und traurig gemacht, auch weil wenn man sich da hineinarbeitet, was eigentlich da nochmal passiert ist, was man schon fast, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen würden, ob man das, ja, ob das unter Euthanasiemorde eigentlich zu zählen ist, also die Säuglinge, die dann in so Bewahrungsanstalten eigentlich gebracht wurden und dort eigentlich konkret hat man sie eigentlich verhungern lassen oder verwahrlosen lassen, bis sie gestorben sind. Es sind sehr, sehr viele Kinder gestorben, in ganz frühem Alter. Wenn sie nicht sowieso vorher abgetrieben wurden, das sind so Umstände, die mich natürlich wirklich mitgenommen haben. Auch.
Ja.
Deswegen fand ich diese Ausstellung hier unter anderem sehr interessant und war aber natürlich genau zum Recherchieren, obwohl ich hauptsächlich online oder in Schleswig-Holstein eben recherchiert habe und in Weimar in dem Museum. Hier, weil ich diesen Ort einfach insofern sehr, sehr interessant finde, weil man hier direkt diese Einwohner oder Anwohner daneben hat, die sozusagen vom Balkon saßen und von da hier in dieses Lager reingeguckt haben und das eigentlich so viel beschreibt von dieser direkten Nähe und der direkten Anschauung von Zwangsarbeitenden während des Krieges, aber es ging eigentlich schon vorher los, ne? So.
Die Zwangsarbeit ging schon vorher los. Die erste Gruppe, die Zwangsarbeit leisten mussten, waren so KZ-Häftlinge, die schon auch ganz früh inhaftiert wurden. Das war aber eher so zu Schikane. Und dann so kurz bevor der Krieg begann, wurden Jüdinnen und Juden in Deutschland zur Zwangsarbeit gezwungen. Das begann so Ende 1938 und wurde dann mit Beginn des Krieges stark ausgeweitet. Also quasi die erste große Gruppe, die Zwangsarbeit leisten mussten, waren deutsche Jüdinnen und Juden.
Aber das stimmt. Die Wohnhäuser, das liegt ja hier direkt an einer befahrenen Straße. Und dahinter sehen wir Berliner Wohnhäuser, Mietshäuser, die auch damals schon standen. Es sind Altbauten, also sie sehen so aus, als hätten sie auch damals schon genauso gestanden. Also konnten wirklich hier aufs Gelände gucken.
Ja. Es gab nach dem Krieg immer den Spruch, die Deutschen hätten von diesem oder von jedem nichts gewusst. Und für Zwangsarbeit gilt das überhaupt nicht. Also jeder Deutsche hat das gewusst. Hier kann man das so schön visualisieren, weil die Menschen direkt ins Lager reingeschaut haben. Aber auch sonst, die waren im ganzen Stadtraum präsent, sind mit der Bahn gefahren. Jeder Deutsche ist den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern im Alltag begegnet. Das hat jeder gewusst.
Und es sind ja unglaubliche Zahlen. Ich habe das, über 20 Millionen sollen es gewesen sein, die...
Genau, das gilt so fürs Deutsche Reich. Also Menschen, die ins Deutsche Reich deportiert wurden, waren so ungefähr 13 Millionen. Und dann nochmal Menschen in den besetzten Gebieten, wo man die Zahl gar nicht so genau weiß.
Ja. Die wird eigentlich immer nach oben korrigiert, habe ich so den Eindruck.
Können wir denn mal so eine Baracke von innen sehen?
Hier ist unsere Dauerausstellung. Wenn Sie eine Baracke im weitgehend original erhaltenen Zustand sehen möchten, dann müssen wir ungefähr 5 Minuten laufen hier ans...
Ja, das schaffen wir.
Ja.
Wenn Sie sich auch noch mal vorstellen.
Daniel Verletter, Pressereferent hier am Dokumentationszentrum.
Okay, ja, wir laufen jetzt hier durch die Straße und es ist wirklich eine ganz normale Wohnstraße. Und ich kann mir auch vorstellen, ja, die Wege, die wurden ja auch damals zurückgelegt hier, ne? Das war ja auch richtig groß, also viele Baracken, viele.
Eben, es ist ein Riesengrundstück, aber wiederum die Zwangsarbeitenden sind dann auch in Kolonnen durch die Stadt geführt worden. Ja. Natürlich überall. Und es gibt dann so Erzählungen auch, weil die oft so Holzpantoffeln anhatten, dass so dieses Klappern so eingängig war. Also es gibt hier drin einen Bericht von einem Mädchen, die das erzählt, wie sie sich immer noch an dieses Klappern dieser Holzpantinen erinnern.
Wir können auch hier sehen, dass die Gebäude in einer Zwischennutzung sind, die quasi nicht zu unserem Dokumentationszentrum gehört. Also hier ist ein Blumenladen, hier ist ein Autohandel, früher eine Sauna auch untergebracht.
In ehemaligen Baracken?
Genau.
Mhm. Ja, das stelle ich mir auch komisch vor.
Das ist eine ehemalige Baracke, das ist eben eine Autowerkstatt.
Ah ja.
Genau das hier.
Das ist schon eine komische Vorstellung, ne? Also zu saunieren, wo früher ZwangsarbeiterInnen untergebracht waren.
Das hat sich eben nach dem Krieg so etabliert. Jahrzehntelang hat sich nach dem Krieg kein Mensch für Zwangsarbeit interessiert. Das war überhaupt kein Thema. Hm. Das trifft nicht nur auf Deutschland zu, sondern auch auf die Länder, wo die Menschen herkamen. Also auch in den Ländern hat sich kaum jemand dafür interessiert. Und diese Gebäude waren halt da und wurden pragmatisch nachgenutzt, wie man das nannte. Nach dem Krieg war ja in Berlin wenig Raum überhaupt vorhanden. Sie wurden als Lagerraum genutzt oder eben diese hier für ganz verschiedene Zwecke. Da vorne ist eine Kindertagesstätte drin, die ist da schon ganz lange.
Praxis für Physiotherapie.
Ja. Ja. In Westdeutschland, und das finde ich so pikant, wurden sie also oft zur Verfügung gestellt für die Gastarbeiter, die dann kamen, die dann sozusagen fast nahtlos in diese Baracken wiederum einquartiert worden sind. Und auch, also in Schleswig-Holstein habe ich mehrere Orte gefunden, wo dann die Geflohenen oder Vertriebenen, wie immer man sie nennen will, aus den ehemaligen Ostgebieten dann auch wiederum dort untergebracht waren und dann eigentlich die gleiche Arbeit übernommen haben, auch unter nicht idealen Bedingungen, die vorher die Zwangsarbeitenden halt zu tun hatten.
Setzte sich fort.
Also die Kontinuität ist sowohl in diesen Orten, also in der Realität, in dieser räumlichen Realität, als auch in der, würde ich meinen, im Denken über, wer hat was zu arbeiten, frappierend. Mhm. Also da ist nicht wirklich ein Abschluss gewesen oder so. Ne?
Also alle diese Baracken sind gleich gebaut. Die sind auch im KZ-Kontext, auch heute noch viele Lager, auch frühere Lager, Kriegsgefangenenlager aus dem Ersten Weltkrieg sind immer gleich gebaut, dass in der Mitte ein Gang ist und die Unterbringungsräume meistens dann eben links und rechts auf den Seiten. Das ist immer alles identisch. Also jeder Raum ist gleich groß, der Gang ist immer gleich. Das ist sehr, sehr langweilige Architektur. Wenn man jetzt hier reinschaut, genau, das ist der Gang und das links und rechts sind jeweils die Stuben, wo man genau auch die Originalgröße hat. Das ist auch eine Originaltür aus der Zeit. Jetzt gehen wir mal hier rechts rein. Das ist eine wirklich identische Raumgröße. Die Wände sind hier auch noch original aus der Zeit. Und hier waren dann 16 Betten, also 8 Doppelstockbetten, also für 16 Leute drin. Und gegen Ende des Krieges, wo immer mehr Lager durch Luftangriffe zerstört wurden, war die Belegung dann noch höher. Also eigentlich waren hier 16 Leute in einem Raum. Also null Privatsphäre, sondern eigentlich nur sehr geengt, keine persönlichen Gegenstände oder ganz wenig, gar kein privater Raum.
Ja.
Also gehen wir mal hier in diesen Waschraum, der uns gut die Bedingungen aus der damaligen Zeit visualisiert. Also hier steht so ein Brunnen, ein Waschbrunnen. Das ist ein großes, rundes Gefäß, wo mehrere Leute sich gleichzeitig dran waschen können. In der Mitte ist ein Metallrohr gewesen, wo das Wasser rauskommt, dann so mit Hähnen zur Seite. Und davon standen 3 Stück in diesem Raum. Einen haben wir hier. Und dann sieht man hier noch 2 Stellen, wo auch so ein Waschbrunnen stand. Das heißt, das ist für die gesamte Baracke, in der ungefähr 200 Leute waren, das war der einzige Raum, wo sie sich waschen konnten. Keine Ahnung, 30 Leute gleichzeitig sich waschen mussten. Auch noch mit Blick auf die Straße rauf, dass man quasi die Bedingungen, unter denen Menschen hier leben mussten.
Hm. Diese Brunnen, die sehen aus wie überdimensionierte Vogeltränken. Ne? So.
Ja, und die waren immer nach Geschlechtern getrennt.
Okay. Danke. Wir haben gerade von einer Nachnutzung in der DDR gesprochen. Wie genau wurden denn diese Baracken genutzt in der DDR?
Also genau, nach dem Krieg gab es eben einen Mangel an Materialien, Baumaterialien und eben auch einen Mangel an Wohnraum, an Lagerraum. Und so wurden sehr viele dieser Bauten aus der Kriegszeit in irgendwelchen Formen nachgenutzt. Dieses hier, dieses Gelände, was eben dann in der DDR befand, hat erstmal die Rote Armee genutzt, vorübergehend, und dann als Lagerraum. Und dann eben ist hier die Kita eingezogen. In den zentralen Teil, den wir heute nutzen, war das Impfstoffinstitut der DDR.
Okay.
Das dann nach der Wende abgewickelt wurde, ins Robert-Koch-Institut aufgegangen ist. Und dann standen die Gebäude in den 90er Jahren leer.
Und seit wann ist es jetzt eine Gedenkstätte?
Seit 2006, also in den 90er Jahren wurde es quasi bekannt, es hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Menschen haben sich dafür engagiert, dass diese Gebäude erhalten werden und nicht abgerissen werden, was eigentlich der ursprüngliche Plan war. Dann wurde es erstmal unter Denkmalschutz gestellt und dann hat der Berliner Senat beschlossen, hier eine Gedenkstätte einzurichten, das eben das Thema Zwangsarbeit aufarbeiten und vermitteln soll. Das besteht jetzt seit 2006, also seit 20 Jahren. Ja, das 20 Jahre ist auch schon wieder eine gewisse Zeit.
Ja.
Aber trotzdem ist es eben erst 60 Jahre nach dem Krieg entstanden.
Ja, das finde ich eben auch interessant, dass sozusagen in der DDR, die explizit antifaschistisch ausgerichtet war, die Aufarbeitung dieser Vergangenheit auch nicht irgendwie schneller deswegen stattgefunden hätte, sondern eher so eine Art Cut oder eher eine Art Mantel des Vergessens. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber dass das eigentlich erst nach der Wende losgeht, dass auch bei den BürgerInnen irgendwie das Interesse ist, das in Angriff zu nehmen, finde ich interessant.
Also in der DDR war Zwangsarbeit schon mehr Thema als im Westen. Also es taucht in dieser allgemeinen Erinnerungskultur so ein bisschen auf. Aber die war ja stark auf Antifaschismus ausgerichtet, auf die kommunistischen Opfer und die Verfolgten, die KZ-Häftlinge. Und Zwangsarbeit taucht da auf. Es ist jetzt kein Thema wie in Westdeutschland, das vollkommen unter den Tisch gekehrt wurde. Aber es gab eben keine Erinnerungskultur, die so stark auf diese Orte ausgerichtet war.
Ja, und ich glaube, meiner, was ich sozusagen auf einer eher kleineren Recherche in Osteuropa eigentlich erlebt habe, aus Erzählungen war, dass es dort eigentlich tatsächlich zum Teil geradezu verboten war, auch diese Opfer zu erwähnen, weil sie selber wiederum als KollaboratorInnen galten. Und das ja ist irgendwie ja so eine Tragik auch, die diese Menschen dann nochmal erfasst hat, wenn sie zurückgekommen sind, ja, nach Hause eigentlich gekommen sind. So, ne?
So eine Spezifika in der Sowjetunion, der sowjetischen Erinnerungskultur. In allen Ostblockstaaten war das auch nochmal anders. Also in Polen hat man ganz anders sich mit dem Krieg auseinandergesetzt als in der Sowjetunion. Aber gerade in der Sowjetunion galten die Zwangsarbeiter eher als Verräter. Das heißt nicht, dass sie zwingend nochmal individuell verfolgt wurden. Das ist auch vorgekommen. Es kamen einige Zwangsarbeiter, kamen dann nochmal in Gulags in der Sowjetunion. Aber das gilt jetzt überhaupt nicht für alle. Aber alle haben ihre Geschichte verschwiegen und da überhaupt nicht drüber geredet.
Findet da eine Veränderung statt oder haben Sie das Gefühl, so in den letzten Jahren, seit wann wird dieses Thema mehr diskutiert?
Also das ist auch in jedem Land anders, zum Beispiel auch in Deutschland anders. In Deutschland seit Mitte der 80er Jahre gibt es auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung und vor allem als die Entschädigungsdebatte in Deutschland aufkam, dass man diese Menschen noch entschädigen sollte in den 90er Jahren und dann nochmal in den 2000er Jahren. Da ist das sehr stark aufgekommen, sehr großes Interesse, ein sehr großes Forschungsinteresse. Und es kam schon ab den 80er Jahren, gab es so Grassroot-Bewegungen, dass Leute, die quasi gerade wo du stehst, sich mit der Geschichte ihres Ortes befassen und dann gerade Zwangsarbeit als zentrales Thema entdeckt haben, weil das überall präsent war und überhaupt nicht aufgearbeitet war. Und Zwangsarbeit fand halt überall statt, an jedem Ort. Und das hat jahrzehntelang eben niemanden interessiert vor Ort.
Vielen Dank für die Eindrücke und ja, jetzt sind Sie dran, die Führung.
Oder? Ja, genau. Genau,
wir setzen uns. Ich würde mich dann abseilen.
Ja, genau. Vielen schön. Dank. Wir haben uns jetzt nach dieser interessanten kleinen Führung durch die Gedenkstätte hier zurückgezogen in eine hintere Ecke der Dauerausstellung in der Gedenkstätte. Also hier an solchen Orten finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind jetzt nur schnell durch diese Baracke gegangen und haben so einen kleinen Eindruck gewonnen. Aber ich finde, mich erfasst dann schon immer sowas, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. So ein Gefühl von Scham oder da mischen sich so ganz viele Gefühle zusammen, wenn man dann da drin steht und sich versucht, das vorzustellen, dieses Grauen, was da stattgefunden hat und das irgendwie zu verstehen. Und ich finde, solche Orte helfen ja dabei. Und doch ist es ja sehr schwierig und bleibt trotz allem abstrakt. Wie ging es dir gerade?
Ja, ich war jetzt gerade erstaunlich abgelenkt, sodass das eigentlich gar nicht der Effekt oder das Gefühl sich einstellte, was ich sonst eigentlich immer an solchen tatsächlich realen Orten habe. Und zwar eine ganz, ganz starke Bedrücktheit. Also mich nimmt es wahnsinnig mit, so doll, dass ich zum Beispiel KZ-Gedenkstätten gar nicht besuche. Ich kann das nicht. Ich bin sehr, sehr viel rumgereist, auch in Osteuropa schon und an so Orten, wo meinetwegen einfach Mahnmale aufgebaut sind, weil an den Orten Massaker oder wirklich Gräuel auch stattgefunden haben. Und schon das hat mich so mitgenommen über Tage dann immer, dass ich gemerkt habe, ich bin da einfach empfindlich. Und wie du sagst, es ist eine Mischung aus Scham sowieso, aber auch irgendwie das Gefühl, dass an diesen Orten sich das tatsächlich nochmal kristallisiert oder auch wie hält eigentlich, was passiert ist. Oder man es mindestens nochmal sehr, sehr viel stärker imaginieren kann. Und deswegen finde ich natürlich solche Orte einerseits auch sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, man muss das ganz ernst nehmen und gucken, was kann ich überhaupt ab oder was ist mein Zugang. Ich wäre zum Beispiel, würde ich eigentlich meinen, fast vorsichtig auch mit Schulklassen einfach meinetwegen nach Auschwitz zu fahren, weil ich das, also da muss man seine SchülerInnen schon gut kennen, um zu wissen, wie wirkt das eigentlich so. Mhm. Ne?
Glaubst du an so etwas wie eine Aura eines Ortes, also dass sich so etwas hält an einem Ort, so diese Schicksale von so vielen Menschen und diese Grausamkeiten, dieses Leben einfach auch, was dort stattgefunden hat. Glaubst du daran, dass sich so etwas in Gemäuern an Orten auch hält in einer bestimmten Art und Weise?
Ja, unbedingt. Also ich glaube nicht nur an den Orten. Also ich habe, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, dass überhaupt gar nichts weggeht. Ich bin überzeugt, dass die Dinge, die stattfinden, sich niederschlagen. Also so wie visuelle Eindrücke sich auf meiner Netzhaut wie in einer Kamera Obscura oder so einbringen. Schreiben, also irgendwo in meinem Bewusstsein. Und genauso bin ich tatsächlich auch der Überzeugung, dass Geschichte in der Welt bleibt und nicht einfach vergeht. Also nur, weil unser Bewusstsein weiterzieht oder weil die Zeit darüber geht. Und das ist auch, was mich ja unheimlich interessiert. Das ist tatsächlich ja einer meiner Arbeitsansätze, ist in diese tatsächlich örtlichen Gegebenheiten sozusagen mich hineinzubohren eigentlich und zu gucken, wie weit lässt sich das finden, wie weit lässt sich die Vergangenheit in der Natur finden, in Gebäuden,
in Landschaften
auch. Absolut, weil die natürlich gestaltet sind immer von Geschichte und je mehr man sich damit beschäftigt und je länger, desto besser kann man es eigentlich lesen und ich eigentlich sehr gerne sozusagen rumgehe und die ganze Zeit diese Details sozusagen versuche zu entziffern oder zu, ja, auch zusammenzusetzen. Also ich bin ein Mensch, der stark in die Vergangenheit ausgerichtet ist, einfach auch vom Temperament. Ich habe Geschichte studiert, auch weil es mich natürlich irgendwie fasziniert hat und weil ich so ein bisschen Proust-artig ganz stark in Kindheit oder in Erinnerungen immer schon mich irgendwie aufgehalten habe oder zum Teil auch wohlgefühlt habe, wenn es gute Erinnerungen sind, ja.
Dein Buch, Nelka, hat ja Landschaften, Spuren der Vergangenheit, die dich überhaupt auf diese Geschichte gestoßen haben. Ne? Also es gibt einen Apfelbaum, ich glaube mit einem Apfelbaum im Garten deines Elternhauses fing alles an. Wie war das?
Ja, der Apfelbaum ist ein Anlass. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Anlässe für diesen Text. Der Text oder dieses Thema oder so hat für mich verschiedene Relevanz, einerseits eine historische, andererseits eine politische und eben eine persönliche. So. Und die persönliche ist tatsächlich, glaube ich, dieser Apfelbaum, der ganz arglos im Garten meiner Eltern tatsächlich noch steht. Da standen früher ganz viele Bäume. Wir sind da in den 80er Jahren hingezogen. Meine Eltern waren so Aussteiger-Typen, die so im ganz linken Kontext in Hamburg eigentlich irgendwann weggegangen sind. Es waren ziemlich viele, die das in der Zeit auch gemacht haben. Da standen diese Bäume und einer hat überstanden, die anderen sind inzwischen gefällt und ich war eigentlich einfach nur zufällig im Gespräch mit einem Apfelkundler, den ich gefragt habe, weil ich diese Äpfel von diesem Baum besonders gerne immer mochte, die sehr, sehr saftig und toll sind, wie man den verjüngen könnte irgendwie, also auf einen jüngeren Baum aufpropfen, also okulieren könnte oder aufpropfen. Und dabei stand ein älterer Anwohner aus der Gegend und der erzählte dann wirklich so nonchalant eigentlich nebenher, ja, die Bäume sind ja alle von Zwangsarbeitenden, also das hat er nicht gesagt, von Zwangsarbeitern pflanzt worden, natürlich. Und das hat mich total getroffen, weil ich wusste zwar, dass es in dem Dorf, das ist ein ganz, ganz kleines Dorf, also mit 35 Einwohnern während meiner Kindheit so wirklich überschaubar, und ich wusste, dass dort Arbeiterinnen waren auf jedem Hof. Ich hätte noch nicht mal den Begriff Zwangsarbeiterinnen angewendet, weil das als Kind, es gab diese Erzählungen von diesen polnischen Frauen. Sehr grausame Erzählungen zum Teil. Ich wusste auch, dass in dem Haus, in dem wir dann wohnten, eine solche Frau aus der Ukraine war. Aber plötzlich dieses Zusammenfallen von diesem friedlichen Bild eigentlich, von diesem Apfelbaum, und der Tatsache, dass auch der wie Ergebnis oder Folge von Zwangsarbeit ist und dass das auch in dieser Weise in der Landschaft real ist und sichtbar und ablesbar ist, hat mich irgendwie dann nochmal ja, angestoßen, dieses Thema tatsächlich aktiv oder ganz bewusst jetzt anzugehen. So. Und dann mit dem Fokus auf die Frauen, das liegt einerseits daran, dass in dem Dorf vor allem Frauen waren, ganz junge Frauen, also eigentlich wirklich Jugendliche, muss man sagen, also 15, 16 aus der Ukraine und Polen. Aber auch, weil das eigentlich in dem Kontext von einem größeren Projekt war, das fing mit dem Roman vorher Kasimira an und ist eben jetzt bei Nelka weitergegangen, dass sich Frauen in bestimmten Arbeitskontexten eigentlich betrachten wollte. Und da war es sozusagen erst eine Frau in der Industrialisierung und ganze Problematik, dass sie nicht arbeiten dürfen und eigentlich sozusagen da eingeklemmt sein und jetzt eben die Frauen in der Zwangsarbeit tatsächlich, was mich dann immer mehr beschäftigt hat.
Wie hast du dann Als dieser Schock mit dem Apfelbaum überwunden war, sage ich mal, wie hast du dann recherchiert? Wie ist daraus dann so, hat sich die Geschichte daraus geschält?
Ich habe zuerst versucht, also rauszubekommen, wer konkret in dem Dorf war. Und dann stellte sich ganz schnell raus, die Spuren sind nicht mehr aufzufinden. Also ich hatte mich schon daran erinnert, dass in den 90er Jahren so ein Brief aufgetaucht war, der bei meinen Eltern landete oder eigentlich bei meinem ältesten Bruder, weil der damals Slawistik studiert hat und irgendwie die Hoffnung war, der kann den irgendwie übersetzen. Natürlich kein Mensch in der Gegend Russisch oder Ukrainisch konnte. Und dieser Brief ist dann aber irgendwie verloren gegangen. Die Jugendlichen sind damals dann studieren gegangen oder weggezogen. Und ich konnte keinen einzigen Namen mehr oder irgendeine Spur wirklich rauskriegen. Und dann habe ich mich immer weiter eigentlich in die Recherche eigentlich ausgeweitet und gemerkt, ich will ganz und gar in Schleswig-Holstein in der Landwirtschaft, also generell dort recherchieren dazu und habe aber ein bisschen als Vorbild quasi für diese Geschichte tatsächlich einen Gutshof genommen, der in der Nähe dieses Dorfes ist, weil da dann über 200 Zwangsarbeitende waren und es da auch ein bisschen mehr Material gab. Und weil dort auch später eine Obstplantage entstanden ist oder auch zum Teil schon war, hat sich daraus eigentlich dann diese Geschichte gestrickt von dieser Zwangsarbeiterin, die quasi in diesem Obstanbau oder in der Planung dieses Obstanbaus behilflich ist. Und da ist dann eigentlich immer mehr erst für mich die Geschichte auch entstanden, was will ich eigentlich machen? Und ich habe gemerkt, es wird auf jeden Fall um ökonomisiertes Verhältnis gehen. Es geht überhaupt um verschiedene Formen ökonomisierter Verhältnisse, weil diese Zwangsarbeit natürlich in sich ein ökonomisiertes Geschehen ist und ein Umgang mit Menschen und auch mit Menschenleben rein auf der Basis des Ausnutzens und des wirtschaftlich irgendwie Einsetzens dieser Menschen. Und das hat natürlich eine ganz lange Vorgeschichte gebraucht, bis man das überhaupt so machen konnte. Also eine Vorgeschichte der rassistischen Abwertung, der Ausgrenzung, die überhaupt ermöglicht hat, dass so gedacht werden konnte, dass man die ja eigentlich einfach als kostenlose oder sehr, sehr schlecht bezahlte Arbeitskräfte für sich ausnutzen kann.
Du meinst die rassistische Diffamierung, ne, der Menschen aus slawischen Ländern, aus Polen, aus der Ukraine und so weiter als sogenannte Ostarbeiter, ne?
Genau, also man kann...
Untermenschen waren ja auch rassistische, genau. Untermenschen, ja.
Also meiner Meinung nach muss man sowieso, wenn man den Nationalsozialismus betrachtet, ihn mit Hinblick auf das Verhältnis der Deutschen zu Arbeit und zu dem Begriff der Arbeit betrachten, weil sich aus dem heraus vieles sozusagen eigentlich erst ergibt. Und man kann einerseits ganz gut zurückverfolgen, und da gibt es auch einige Forschung auch dazu, inwieweit der Arbeitsbegriff eigentlich eine Ideologie auch schon ist, lange vor dem Nationalsozialismus, die eigentlich im 19. Jahrhundert auftaucht. Ein wichtiger Name ist da Johann Heinrich Riehl, ist Kulturjournalist gewesen, Publizist gewesen, der hat darüber geschrieben, eigentlich als einer der ersten vielleicht so deutlich, und versucht, das deutsche Volk, also jetzt den Ausdruck, so wie er den natürlich benutzt, als das fleißige und arbeitsame Volk darzustellen. Und diese Auffassung wird sozusagen eigentlich übernommen, oder ich würde sagen, sie lebt bis heute, und das ist meiner Meinung nach auch der politische Aspekt an diesem ganzen Thema, dass die Vorstellung, die Deutschen seien besonders fleißig und arbeitsam und würden besondere Qualitätsarbeit leisten und die anderen Völker eben nicht. Und das steht natürlich dann auch in einem unheimlichen Kontrast dazu, dass aber meistens es Angehörige anderer Volksgruppen oder Ethnien und so weiter sind, die hier die meiste Arbeit oder sehr, sehr viel Arbeit auch schon vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gemacht haben als Fremdarbeiter. Das gab es ja immer, gerade aus Polen kamen viele, auch schlecht bezahlt, aber immerhin noch bezahlt. Und die Nationalsozialisten nehmen eigentlich diese Arbeit oder entwickeln daraus eine nationalistische Erziehung zur Arbeit, einerseits der eigenen Leute, dass sie durch die Abwertung anderer als faul, Schmarotzer und träge eigentlich die Deutschen selbst erziehen, mit dem Ziel, letztlich einen disziplinierten, angepassten Menschen zu haben. Also alle mussten ja in den Arbeitsdienst dann intern auch gehen. Und gleichzeitig nimmt man diese Gruppen, die so abgewertet worden sind, und da sind natürlich die unterste Gruppe, sind die jüdischen Menschen, und gleich dabei sind die slawischen verschiedenen Gruppen. und Sinti und Roma. Und die nimmt man und lässt sie dann für sich arbeiten in extrem hoher Zahl. Und das gipfelt eigentlich darin, dass man ganze Gruppen davon dann durch Arbeit vernichtet. Also dann gipfelt es eigentlich im KZ und in dem Tod durch Arbeit mit der zynischen Überschrift Arbeit macht frei. Sich das wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen und wie sich das sozusagen fortsetzt nach dem Krieg, dem Einsatz von sogenannten Gastarbeitern, aber auch bis heute man eigentlich sehen kann, dass wir ein Abwerten anderer immer mit den Beschreibungen ihrer Faulheit oder ihrer nicht gut Arbeitenden einhergeht.
Da fällt mir gerade der Kanzler ein, Friedrich Merz, mit der Abwertung der Gruppe von Bürgergeldempfängern und Empfängerinnen, denen er kollektiv unterstellt, einfach nicht arbeiten zu wollen.
Genau das. Unser jetziger Bundeskanzler geht ja tatsächlich so weit, die wirtschaftlichen Probleme, die wir haben, aufgrund von verschiedenen Kriegen, aufgrund von riesigen Krisen, aufgrund der Pandemie und so weiter. Wir haben ja tatsächlich Krisen jetzt schon hinter uns und die haben Folgen hinterlassen. Und er geht so weit, das jetzt ausgerechnet den Arbeitenden in diesem Land in die Schuhe zu schieben und mehr Leistung zu fordern, was ja weder das Problem ändern wird, noch etwas damit zu tun hat, dass sie zu wenig arbeiten würden. In Wirklichkeit arbeiten die Menschen in diesem Land gerade so viel wie noch nie. Gleichzeitig muss man ja sehen, dass das wieder eine Form der Disziplinierung ist. Das führt zu Angst, das führt dazu, dass Menschen um ihren Arbeitsplatz bangen, um ihre Existenz, um ihre Grundlagen bangen und auf die Weise durch Angst, aber sozusagen über den Begriff der Arbeit diszipliniert werden und eigentlich sich ducken und weniger wahrscheinlich Mut haben werden, auch politisch sozusagen gegen bestimmte Fehlentscheidungen oder so vorzugehen durch Demonstrationen oder irgendeine andere Form von Widerstand. Und das finde ich unglaublich. Also das zu realisieren, das ist entweder eine absolute Geschichtsvergessenheit unseres Bundeskanzlers oder wirklich perfide, eins von beiden. Und beides finde ich natürlich wirklich schlimm.
Ich würde gerne nochmal auf die Figuren zu sprechen kommen, weil ich die Konstellation so interessant finde. Wir lernen ja Nelka, die ehemalige Zwangsarbeiterin, die eben auf diesem Gut in Schleswig-Holstein Zwangsarbeit leisten musste, in der Gegenwart kennen. Also sie lebt in der Ukraine, der heutigen Ukraine. Damals war es ja nicht die Ukraine, aber in der heutigen Ukraine. Sie reist zum ersten Mal wieder nach Deutschland auf dieses Gut. Und dort ist der ehemalige Gutsherr, der auch immer noch dort lebt, in dem Haus, nun ganz alleine, der Verwalter, Martin. Und beiden treffen sich also. Und wir lernen abwechselnd beide Perspektiven kennen. Also dein Buch wechselt zwischen den beiden Perspektiven hin und her. Wie hast du dich dafür entschieden? Weil ich finde es ja schon auch gewagt, ne? Also sich in diese eigentliche Täterperspektive hinein zu versetzen und vielleicht auch verstehen zu wollen, was so jemanden bewegt hat? Oder was war so dein Motiv?
Na, was mich interessiert hat, war die Frage nach Macht. Weil das Setting oder dieses Verhältnis ist ein absolutes Machtverhältnis. Also dieser Gutsverwalter Martin hat auf allen Ebenen scheinbar zunächst Macht über diese Menschen, also über die ganzen ArbeiterInnen, aber eben auch über Nelka. Und mich hat eigentlich interessiert, neben anderen, also ich muss so ein bisschen versuchen zu sortieren, einerseits wollte ich sozusagen diese Mikrobegegnung zwischen zwei Menschen tatsächlich und mich hineinversetzen, was hätte zwischen diesen Menschen vorgehen können, wenn ich mich frage, ob es an irgendeiner Stelle die Möglichkeit gab für Nelka, diese Macht zu unterwandern. Das hat mich eigentlich interessiert. Wie kann man innerhalb eines Machtsystems diese Macht angreifen oder ihr entgegentreten? Und da war dann der Versuch, dass das eigentlich nur an der Stelle geht, wo dieser übermächtige Verwalter anfängt, dieses Gegenüber zu begehren und sich sozusagen an irgendeiner Stelle dadurch eigentlich verletzlich zeigen muss oder anfängt, verletzlich zu werden. dahinter steht tatsächlich der Gedanke, dass die Nationalsozialisten sehr stark darauf geachtet haben, aus rassenideologischen Gründen diese Gruppen zu trennen, also Kontakte eigentlich wirklich zu verbieten, also erst recht körperliche oder liebevolle Kontakte, aber auch alle anderen, also auch zusammen essen schon war eigentlich nicht erlaubt, weil man genau diese Sorge haben musste, dass dieser ideologische Überbau sozusagen unterwandert wird durch die reale Anschauung von Menschen, die man eigentlich gar nicht so abwerten und hassen kann, wie man es gelernt hatte. Und das passiert dem Marten ja, dass er es erzogen in einem bestimmten Geist, er glaubt daran auch, er hält sich an die Vorgaben, die der Rassenhygiene dienen sollen. Er ist auch ganz und gar rassistisch. Mhm. Und er ist auch so ein Verwaltertyp, mhm, und hält sich an das Gesetz und merkt aber, dass das nicht wirklich funktioniert, also nicht dauerhaft für ihn durchtragbar ist. Und vor allem merkt es Nelka. Die ist aber sehr, sehr, sehr jung.
16 ist sie, als sie verschleppt wird. Ne? Sie wird ja also aus Polen weg verschleppt auf dieses, genau, Gut.
Also das war sozusagen eine der Vorgehensweisen der Deutschen, als sie gemerkt haben, es sind ja Millionen Männer an die Front geschickt worden und fehlten dann überall in den Arbeitszusammenhängen und in der Landwirtschaft natürlich auch die ganzen Knechte und Hilfsarbeiter und mussten ersetzt werden. Und man hat deswegen immer mehr Menschen, die man am Anfang noch versucht hatte anzuwerben durch falsche Vorgaben, eigentlich was für tolle Bedingungen das wären, irgendwann einfach nur noch von der Straße aufgegriffen und verschleppt. Und das passiert eben Nelka auch.
Ich habe dich gerade unterbrochen. Du hattest angefangen zu erzählen, dass Nelka merkt, dass Marten, ja, sie begehrt und dass sie dadurch vielleicht auch so eine Art Macht gewinnt, dass sie ihm aber gleichzeitig natürlich auch ausgeliefert ist.
Genau.
Ne?
Also das Perfide ist, dass Marten eigentlich anfängt, in gewissem Sinne sie zur Hüterin dieses Verhältnisses zu machen. Also er holt sie ins Haus und sie kriegt sozusagen ein paar Vorteile, weil sie nicht mehr frieren und nicht mehr ganz so stark hungern muss wie die anderen. Und sie ist dann da in so einer Kammer in seinem Haus untergebracht. Und er sucht sie eines Tages nachts in dieser Kammer auf. Es ist nicht so, dass er sie da irgendwie vergewaltigt. Manche haben das so gelesen, dass er irgendwie jede Nacht zu ihr geht und sie vergewaltigt. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern er sucht sie da auf und er gibt ihr eigentlich den Schlüssel dieser Kammer und lässt sie sozusagen die Verantwortung tragen, was viel zu schwierig ist für sie und eigentlich unmöglich, und zwingt sie in ein Verhältnis hinein eigentlich und in ein Machtverhältnis, in dem sie merkt, ihr wird auch die Verantwortung für das Wohl der Leute eigentlich aufgeladen, weil sie merkt, je nachdem wie seine Stimmung ist, so geht er mit den Leuten um, bis dahin, dass er droht, einen der Leute zu erschießen. Das heißt, es geht wirklich sozusagen an die Grenze des Lebens und sie muss ihn bei Laune halten, um das zu verhindern. Und das ist natürlich zu viel eigentlich, um es tragen zu können. Und das ist das extrem komplizierte und auch schwierige Verhältnis zwischen diesen beiden. Und sie auch natürlich merkt oder sich fragt, wie weit lasse ich mich auf das jetzt hier ein, um zu überleben? Und das ist eine Frage, die ich mir natürlich ganz viel gestellt habe. Was würde man tun, wenn es wirklich ums Überleben eigentlich geht? Und wie kann man sich entscheiden, wenn man eigentlich ja gar keine Wahl hat? Ich deute das an vielen Stellen ja auch nur an oder lasse es auch offen, weil ich es selber auch sozusagen gar nicht, ich will es nicht beantworten und ich kann es auch vor allem nicht beantworten. Weder kann ich mir anmaßen, in so eine Opferposition mich wirklich endgültig hineinzuversetzen, aber auch die Täterposition versuche ich zwar anzudenken, aber weder bin ich ein Mann, noch habe ich je irgendwie in so einem Machtverhältnis irgendwie existiert. Aber trotzdem sehe ich mich natürlich klar als Schreibende aus der Täterperspektive, aus dem Tätervolk quasi. Und das ist für mich ein Grund gewesen, warum ich den Marten überhaupt mit in die Geschichte so nehme, damit ich nicht nur diese andere Seite versuche zu beschreiben, sondern klar mache, mein Blick auf die Geschichte ist der aus der TäterInnen-Nachfahren-Perspektive.
Wir sind jetzt mal rausgegangen aus der Gedenkstätte nach draußen und stehen hier jetzt noch zwischen den Baracken, denn die Gedenkstätte schließt gleich. Und haben jetzt hier noch Fotos gemacht. Und natürlich können wir uns nicht verabschieden, ohne nochmal über Bücher gesprochen zu haben. Die Büchertipps, die dürfen natürlich nicht fehlen in jeder Folge von Orte und Worte. Und da bin ich natürlich gespannt, was du mitgebracht hast.
Meine Empfehlung ist, neben anderen Büchern, die ich auch wunderbar finde in diesem Frühjahr, tatsächlich auch Debüts, die toll sind, Alle meine Mütter von Lena Gorelick. Und zwar, weil sie dieses Thema, was tatsächlich ja jeden berührt, weil jeder Mensch eine Mutter hat, in der Lage ist aufzufächern, also dieses Urbild an Einheit eigentlich aufzufächern in so eine Vielheit. Und ohne zu romantisieren und ohne zu verwerfen, eigentlich dieses Urverhältnis beschreibt und die Facetten von Mutter haben oder Mutter sein oder nicht Mutter sein, nicht Mutter sein wollen, nicht Mutter sein können oder Mutter sein von einem Menschen, der die nie alleine leben kann, das heißt also nie endend in der Care-Arbeit eigentlich sich aufhaltend, aber auch den Abschied, eigentlich das Abschied nehmen von der eigenen Mutter, von dieser Person, die immer da war und dieses eigentlich unvorstellbare Moment, dass sie weg sein könnte. Und sie beschreibt da auch einerseits das, die Erkrankung auch der eigenen Mutter und eigentlich das Erlöschen der eigenen Mutter, aber mit einer Würde und einem Taktgefühl und gleichzeitig einer Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Das hat mich unglaublich beschäftigt und berührt. Weil dieses Buch auch mal humorvoll ist, mal ernst, mal fast herb, mal sachlich und trocken und dann wieder ganz und gar zugewandt und voller Wärme. Und diese ganze Vielfältigkeit eigentlich zu diesem Thema aufzubringen, finde ich einzigartig, habe ich so noch nicht gelesen. Alle meine Mütter, Lena Gorelick, erschienen bei Rowohlt.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Folge mit Lena Gorelick nachhören. Die war nämlich auch schon bei Orte und Worte zu Gast.
Das muss ich nicht. Okay, dann muss ich mir das noch anhören. Das ist ja schön.
Aber es ist interessant. Also Mütter, Frauen. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, das sich im weitesten Sinne ja so um weibliche Körper, Körperwahrnehmung, das eigene Verhältnis zum Körper damit auseinandersetzt. Und zwar ist das Schwimmen, Schweben von Jacqueline Scheiber. Tatsächlich dreht es sich ums Schwimmen.
Ja.
Sie beginnt zu schwimmen. Lange ist sie nicht geschwommen, hatte immer ein schwieriges Verhältnis auch zum Körper, Bademode, das hat ja auch immer so was Schambesetztes, ne? So freie Badbesuche früher, so mit in einem pubertierenden Mädchenkörper. Und sie nähert sich aber dem Schwimmen an und erobert sich dieses Schwimmbecken zurück. Und dieses Schwimmen bekommt eine Art von, ja, Lebenshilfe ist zu platt und trifft es nicht genau, aber so eine Art Selbstermächtigung, aber gleichzeitig auch ein Meditationsinstrument. Also beim Schwimmen fühlt sie sich auf einmal ganz bei sich und man kennt ja auch dieses Gefühl im Wasser, man ist so ganz leicht und schwebend. Aber es geht eben nicht nur um Körper, aber das ist so der Zugang, den sie zuerst schafft. Körper, Schwimmen, Bademode, Erinnerungen an die Kindheit, die Jugend. Und dann macht sie über das Schwimmen so, stößt die Türen auf zu ganz verschiedenen Fragen, philosophische Überlegungen. Da geht es eben auch um Frauen in der Gesellschaft und überhaupt das Sein in der Gesellschaft. Ja, wer sagt uns überhaupt, wie wir zu sein haben als Frauen? Und auch der verändernde Körper, der sich auch im Alter nochmal verändert. Und das finde ich eine total spannende Lektüre. Vor allem auch geht es um Aufbrüche, weil sie bricht ja auch auf und wird jetzt eine Schwimmerin. Und genauso geht es eben auch um Aufbrüche, etwas Altes loslassen und zu neuem Aufbrechen im Leben. Und ich finde es ein sehr ermutigendes Buch. Also das hat mich sehr abgeholt.
Toll. Und wo ist das erschienen?
Das ist im Leikam Verlag erschienen.
Und schwimmst du auch?
Ich schwimme auch tatsächlich, ja. Habe aber jetzt auch seit irgendwie lange wieder aufgehört.
Ja.
Und habe tatsächlich auch das gelesen und habe gleich so eine Sehnsucht verspürt, direkt ins Wasser zu springen. Ja.
Das ist interessant, weil ich bin auch sehr gerne im Wasser, aber ich kann eigentlich fast gar nicht schwimmen. Also ich kann so gerade eben geradeaus schwimmen. Ich kann nicht kraulen, ich kann eigentlich nichts. Und ich habe auch in Seen eigentlich immer mehr Angst. Aber diese Leichtigkeit oder dieses eigentlich fast zum Kind werden, egal wie alt man inzwischen geworden ist, im Wasser, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr nachvollziehbar.
Ja, und so eine Freiheit. Ja. Irgendwie ist das so eine Freiheit, die man spürt. Auch gerade wenn du sagst, so im See oder im Meer.
Ich finde, da gibt es sogar eine Parallele eigentlich zu den Geschichtsschichten, auch wenn man sozusagen sich klar macht, es ist je nachdem, in welchem Element wir einfach nur gerade uns befinden, macht das was mit uns, was ganz anderes. Also ob ich jetzt versuche zu fliegen oder zu schwimmen oder eben im harten Untergrund laufe. So, ne? Das finde ich ganz, ganz interessant am Schwimmen, dass wir so merken, wir sind eigentlich ja je nach Element völlig anders in unserem Bewusstsein auch drinnen.
Also, mir wird jetzt gerade bewusst, dass wir jetzt die Letzten, die Einzigen sind. Vorhin hat man ja hier noch gehört, vielleicht habt ihr es gehört im Hintergrund, eine französische Schulklasse hat hier noch eine späte Führung bekommen über das Gelände der Gedenkstätte. Und jetzt sind wir, glaube ich, hier die Letzten. Die Letzten, ja. Lass uns mal gucken, ob sie uns nicht einschließen. Vielen Dank, Svenja. Ja,
also ich danke dir, das war schön. Sehr schön. Sind wir an diesen Ort gekommen zusammen, das ist ja auch...
Ja,
ja, schön. Danke. Sehr schön.
Nadine und Svenja Leiber waren in der Gedenkstätte NS-Zwangsarbeit und haben über Nelka gesprochen. Was nimmst du mit aus dieser Begegnung und dem Buch?
Ja, mich hat beides nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Also mit dem Buch im Kopf und Svenja an meiner Seite, da durch die ehemaligen Baracken geführt zu werden, in denen ja mitten in Berlin in Sichtweite von Mietshäusern Zwangsarbeiter untergebracht waren unter menschenunwürdigen Bedingungen. Das hat mich wirklich bewegt und nachdenklich, ja, auch demütig gemacht. Und Svenja arbeitet in ihrem Roman ja eine Geschichte auf, die kaum bekannt ist. Also wie zahllose Frauen aus den besetzten Gebieten eben auf Bauernhöfe unter anderem deportiert wurden, versklavt wurden in Nazi-Deutschland. Und der Roman hat mich aber nicht nur wegen des Themas gepackt und es hat auch nicht nur deshalb weiter in mir gearbeitet, sondern auch wirklich hat der Roman eine wahnsinnige literarische Kraft. Also der ist in so federleichter Sprache erzählt, sehr poetisch, aber dann doch auch sehr klar, schnörkellos und er wechselt eben immer diese Opfer- und Täterperspektive. Viel passiert auch zwischen den Zeilen. Ja, und ich finde das Ganze sehr lesenswert, weil einfach die Spuren, die diese gewaltvolle Geschichte des 20. Jahrhunderts auch hier hinterlassen hat, die ist eben auch bis in die Gegenwart spürbar und sichtbar und wichtig einfach, sich damit nochmal zu beschäftigen.
Macht mich jetzt auch sehr neugierig, denn ich habe einen Großvater mütterlicherseits, den ich selbst nie kennengelernt habe. Der war Gärtner, der hatte so ein Gewächshaus und ich weiß, dass dort eine Polin namens Olga gearbeitet hat. Ich recherchiere seit Jahren hinterher und versuche mehr darüber herauszufinden. Bis jetzt bin ich quasi immer wieder an den Nullpunkt zurück, aber ich werde das Buch lesen.
Ja, ich glaube,
finde ich interessant.
Ja, ich glaube, da gibt es bestimmt auch viele, die solche Geschichten irgendwo mal gehört haben und es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal nachzubohren. Ist mitunter gar nicht so einfach, hat ja auch Svenja erzählt, dass sie an manchen Punkten dann nicht weitergekommen ist.
Jedenfalls eine klare Empfehlung von Nadine für Nelka, erschienen bei Suhrkamp ist das Buch. 200 Seiten kosten im Hardcover 24 Euro. Und alle Buchtipps dieser Folge wie immer in unseren Shownotes und online bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Orte und Worte gibt's jeden Donnerstag frisch in der ARD Sounds App und auf anderen Podcast-Plattformen. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler.
Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.